Ich möchte mal mit uns beten. Vater, ich möchte dich jetzt bitten, dass du uns an die Hand nimmst bei einem Thema, das irgendwie so im intellektuellen Schlamm stecken bleiben kann und dass es unser Herz erreicht und da was macht. Ich danke dir, dass du uns als Gegenüber begegnest und wir in der Begegnung mit dir auch viele Schritte tun können, hin zu dem, wer wir sind und zu dem, was aus uns werden soll. Ich möchte dich bitten, dass du uns Augen und Ohren, unsere ganzen Sinne öffnest für deine Gegenwart. Amen. Wir haben so alle zweieinhalb Monate ein Treffen der Gottesdienstleiter. Und als ich diese Predigt vorgestellt habe, da habe ich schon gewarnt, das könnte jetzt ein bisschen komplizierter werden. Es ist so ein bisschen der Versuch für alle diejenigen von euch, die jetzt bei dieser Bibelaktion mitgemacht haben, sowas wie Svens komplizierten roten Faden zu entdecken. Und für alle anderen ist es einfach eine Ermutigung zu sagen, hey, beim Bibellesen kommt man irgendwie auch nochmal auf Fragen, die ganz anders sind. Ich fange mit der Bibelstelle an, die ich das letzte Mal auch hier vorne hatte, wo es um die Frage ging, wo bin ich, nämlich in Gottes Welt oder in der Welt, die Gott gehören sollte. Und lese aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 1, also wirklich so ganz, ganz, ganz am Anfang der Bibel, Vers 26, den erste Strecke, dann sprach Gott, nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Wenn wir in die Bibel reingucken, dann fängt das erstmal mit einem erschreckenden Reden über uns Menschen an. Wir sind ein Abbild Gottes. Also die gefühlte Wirklichkeit ist hoffentlich bei jedem von uns anders. Weil die gefühlte Wirklichkeit, also wer von euch sagt, also ich denke, dass ich Gott bin, ne, der ist mit einem halben Fuß schon nicht mehr hier, sondern in gut bewachten Räumen. Aber so fängt es an mit der Bibel. Also wenn wir in die Bibel reingucken und fragen, wer bin ich, dann ist der Einstieg unglaublich steil, wahnsinnig steil. Und diejenigen, die so als Christen so ein bisschen länger unterwegs sind und so ein bisschen schon mal die Bibel gelesen haben, die wissen auch, dass ganz viel von dem, was mit Jesus gekommen ist, von dem, was Christsein heißt, eigentlich ein Wiederherstellen ist von dem, was Gott ursprünglich mal mit uns vorgehabt hat. Also so gesehen ist die ursprüngliche Absicht Gottes dann wohl auch, dass wir wieder gottähnlich werden, gottähnlich sind. Und ihr merkt schon, ne? Also wenn wir jetzt einsteigen in die Frage, wer bin ich, dann wird es auf der einen Seite unglaublich steil und manche von uns brauchen das, also ich brauche das, ich fühle mich immer ein bisschen wohler in den schroffen Landschaften, also Nordsee und Alpen, aber für die anderen gibt es ja auch was, also für die, die eher ins Mittelgebirge reisen, gibt es auch noch ein paar andere Geschichten. Damit fängt es an. Wenn man dann weiterliest und das war, glaube ich, dann Thema am Dienstag, erstes Buch Mose, Kapitel 3. Da gibt es die Begegnung zwischen der Schlange im Paradies und Eva, obwohl, wenn man sich das Setting genau anguckt, dann merkt man, Adam kann, also müsste schon sozusagen sich die Ohren zugehalten haben, um nicht dabei gewesen zu sein. Nämlich, später heißt es dann von Eva, dass sie von der Frucht aß und dann gab sie ihrem Mann, der auch aß. Also das klingt ja so, ne? Der stand wohl einen Meter daneben, so wie wenn man sich diese Stelle so durchliest. Die Schlange redet mit Eva und will sie dahin bringen, etwas zu tun, von dem Gott gesagt hat, das soll sie nicht machen, das ist ihr verboten. Und die Schlange versucht, sie dahin zu kriegen, eben von der Frucht zu essen, die wir in unserem Kulturkreis häufig als Apfel kennen, aber das steht so nicht in der Bibel. Und ein Teil des Versprechens, den die Schlange macht, ist, ihr werdet wie Gott sein. Ihr werdet wie Gott sein. Also du und dein Mann und ihr alle miteinander, ihr Menschen, ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und was schlecht ist. Das Witzige ist ja, dass Gott selber so einsteigt. Also Gott selber steigt ja damit ein, lasst uns Menschen machen nach unserem Bilde. Also irgendwie gibt es ja etwas in uns schon vorher, das ist irgendwie wie Gott. Vom ursprünglichen Schöpfungsgedanken her. Also was bietet die Schlange hier eigentlich an? Ich glaube, die Schlange bietet einem Blinden an, du kannst unterscheiden zwischen Grün und Blau, wenn ich mit dir fertig bin. Eigentlich wusste Eva überhaupt nicht, worauf sie sich einlässt. Sie hatte keinen blassen Schimmer, keinen blassen Schimmer. Wie das so ist, wenn man nichts weiß von Gut und Böse, dann weiß man auch nicht, was das für ein Angebot ist, zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und was schlecht ist. Also die Schlange verspricht ihr, einen anderen Stand einzunehmen, jemand anderes zu werden. Aber was das andere ist, ist irgendwie gar nicht so richtig greifbar für Adam und Eva an dieser Stelle. Es klingt nur irgendwie offensichtlich sehr verlockend. Und dann wird es nochmal irgendwie so ein bisschen irritierend in Vers 22. Nachdem also das alles passiert ist und nachdem Gott Adam und Eva mit all dem konfrontiert hat, was da gewesen ist und ihnen auch gesagt hat, das war richtig Mist und das hat Konsequenzen, heißt es dann in Vers 22, nun ist der Mensch wie einer von uns geworden und weiß, was gut und was schlecht ist. Also die Schlange hat noch nicht mal gelogen an dieser Stelle. Die Schlange hat noch nicht mal gelogen. Also ich weiß nicht, ihr habt ja die Stelle vor ein paar Tagen gelesen. Also ich empfinde das immer eine von diesen Bibelversen, die mich wirklich nervös machen. Also weil die Schlange sagt, ihr werdet sein wie Gott, unterscheiden Gutes und Böse. Also ich zitiere jetzt gerade frei aus dem Kopf die Version, die ich so im Kopf habe. Und nun sagt Gott genau dasselbe. Nun ist der Mensch wie einer von uns geworden und weiß, was gut und was schlecht ist. Also Gott redet hier mit Adam und Eva über, wer sie sind und sagt, tatsächlich hat euer Leben jetzt irgendwie nochmal eine andere Qualität bekommen. Die nicht unbedingt besser ist, das ist eine andere Frage. Nämlich das Nächste, was Gott macht, ist, dass er sie aus dem Paradies schweißt. Er sagt, Schluss, hier, das, also den Zustand, den ihr jetzt habt, damit solltet ihr nicht ewig leben. Das machen wir jetzt mal lieber nicht. Und er trennt sie vom Baum des Lebens. Der Baum des Lebens, der begegnet uns dann ganz am Ende der Bibel wieder, in den letzten zwei Kapiteln, bis dahin nie wieder die Rede von ihm. Ganz am Ende werden wir dann wieder Zugang zum Baum des Lebens haben. Wer bin ich? In beiderlei Richtungen redet die Bibel davon, dass wir irgendwie sind wie Gott. Also einmal im Guten, also nach Gottes Bild geschaffen, ihm ähnlich. Das ist so die eine Aussage. Und die andere Aussage, einer wie Gott, einer wie wir. Also, wenn ihr das mit dem Ich und dem Wir gerade ein bisschen irritierend findet, dann verweise ich auf die Predigt vom letzten Mal. Einer wie wir erkennen Gutes und Böses. Und das eine war von Gottes Seite sehr gut. Das ist ja die Aussage der Bibel. Er hat den Menschen geschaffen, schafft ihn zu seinem Bilde und schafft und als das endlich getan ist, sagt er, sehr gut. Richtig, richtig gut. Und jetzt gehen sie einen Schritt des Ungehorsams, tun etwas, was Gott verboten hat. werden zu Leuten, die Gutes und Böses erkennen, werden auf irgendeiner Ebene Gott ähnlicher. Nun ist der Mensch wie einer von uns geworden. Und Gott sagt, nee, das ist nicht gut. Das ist gar nicht so ganz einfach, ne? Also in der Kinderstunde ist das immer so einfach. Also in der Kinderstunde ist irgendwie, man isst von der Frucht und das war falsch und jetzt muss das alles wieder zurechtgebogen werden. Wenn man diesen ganzen, das ganze Ding jetzt hier sich anguckt, dann merkt man, hey, so ganz easy ist das irgendwie nicht. Wer bin ich? Bevor ich jetzt weitermache, das Nette ist ja, dass man irgendwie durchs Leben gehen kann, ohne diese Frage einmal zu stellen. Also Kinder machen das ja so exzellent vor. Wenn du dich vor dem Kind aufbaust und fragst, wer bist du, dann sagen die einfach ihren Namen. Und damit ist alles gesagt. Offensichtlich geht das auch. Also diejenigen, die jetzt hier von euch hier sitzen und sagen, ach, eigentlich ist mir das alles irgendwie zu abgehoben und irgendwie so, ich brauche was Handfestes, ne? Hoffentlich gibt es nachher was zu essen, ja, gibt es. Ne? Also irgendwie sowas, ne? Dann ist das auch okay. Ist völlig in Ordnung. Was ich aber feststelle, ist, dass die Frage, wer bin ich, unglaublich viele Menschen wirklich umtreibt. Wirklich umtreibt. Also die Frage nach der Identität, wer bin ich eigentlich, ist dann so das Wort, was dann nochmal gerne ergänzt wird. Die Frage nach der Identität ist eine Frage, die in unserer Gesellschaft Leute wahnsinnig bewegt. Das kriegt man ganz stark mit, wenn man so im Teenie-Bereich irgendwie unterwegs ist, wenn man so mit 13- bis 23-Jährigen, also hoffentlich fühlt sich kein 22-Jähriger jetzt gerade auf die Füße getreten, ne? Also wenn man in diesem Bereich zwischen 13 und 23 unterwegs ist, merkt man, wie das eine Frage ist, die so richtig sich auftürmt. Aber mal ganz ehrlich, die Fragestellung ist eine ganz andere, aber wenn ich im Seniorenkreis sitze, habe ich das Gefühl, die Frage ist manchmal nicht so viel anders, sondern auch da begegnet mir diese Frage irgendwie ganz viel. Was macht mich aus? Wer will ich sein? Wie positioniere ich mich? Wer bin ich? Wie viel von dem, was ich bin, kann ich eigentlich beeinflussen? Wie viel ist einfach Schicksal? Wie Christen würden vielleicht sagen, ich bin halt so geschaffen oder irgendwie sowas, ne? Wer bin ich? Okay, jetzt gehe ich mit euch in Römerbrief, Kapitel 1. Den habt ihr auch vor ein paar Tagen gelesen, also diejenigen von euch, die hier mitmachen. Und der Römerbrief ist ein sehr ausgefeiltes Stück der Bibel. Also ganz viele Teile der Bibel sind in eine sehr konkrete Situation reingesprochen, auch sehr konkret reagierend auf das, was da gerade vorfindlich ist. Das ist mit dem Römerbrief ein bisschen anders. Paulus war noch nie in Rom, das ist ein Brief, aber er war noch nie in Rom und schreibt dann an eine Gemeinde, die er nicht kennt. Er möchte aber, dass diese Gemeinde ihn auf dem Weg nach Spanien unterstützt. Also am liebsten möchte er gerne, dass die ihn ausstatten mit Mitarbeitern, mit Leuten, die ihn begleiten, dass sie innerlich Verantwortung übernehmen für diesen Schritt nach Spanien und so. Also der will was von denen. Und weil er was von denen will, sagt er sich, ich werde euch jetzt mal einmal ganz detailliert erklären, so richtig ausführlich, was ich denke, wer ist Christ? Und was heißt Christ sein eigentlich? Deswegen ist der Römerbrief immer gut geeignet, um zu sagen, so ich möchte das mal verstehen, was das denn ist mit dem Christsein, weil er hier an dieser Stelle eben nicht in eine spezifische Situation reinspricht, die wir erstmal sozusagen rückschließend wieder konstruieren müssen, was war das eigentlich für eine Situation, sondern hier schreibt er an ihn unbekannte Leute und erklärt, wie ist das mit dem Christsein. Und nachdem er eine ein bisschen längere Einleitung macht, das hat man damals höflicherweise so gemacht, setzt er eine These. Und zwar zitiert er ein Wort aus dem Buch Habakuk. Ich weiß gar nicht, wer von euch weiß, dass das in der Bibel steht, das Habakuk. Ja? Also gilt nicht gerade so zu den, gehört nicht zu den Büchern der Bibel, die man nun permanent auswendig lernt. Ja? Also aus dem Buch Habakuk, ne? Und da, also ich zitiere das jetzt mal nach Luther, ne? Der Gerechte wird aus Glauben leben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und nimmt so einen Vers da irgendwo aus den Tiefen des Alten Testamentes und hieft diesen Vers über sein gesamtes Glaubenssystem. Und sagt so, das ist die zentrale Aussage der Bibel über uns. Und das ist ziemlich steil, was er da macht. Paulus war immer schon nicht so ein Sanfter. Und jetzt argumentiert er die nächsten 7,5 Kapitel, warum das richtig ist, was er sagt. Also jetzt fängt die Argumentation an in Kapitel 1 ab Vers 18. Und ich lese mal Vers 22, also wir sind ganz am Anfang seiner Argumentation. Indem sie, die Menschen, sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Indem die Menschen sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Ich gehe nochmal zurück ins erste Buch Mose, Kapitel 3. Die Geschichte mit dem Reinbeißen in die Frucht. Gott hatte gesagt, nicht essen. Und nach einer zugegeben kurzen Argumentationskette, die Widerstandskraft des Menschen wird in der Regel überschätzt, nach einer kurzen Argumentationskette sagten sich Eva und Adam, Eda, ja, also ne, Eva und Adam, ne, sagen die sich, köstlich, die Frucht ist gut, reinbeißen. Paulus sagt hier am Anfang seiner Argumentationskette über das Christsein nichts anderes. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Menschen haben für sich entschieden, ich weiß, was gut für mich ist. Ich weiß, was gut für mich ist. Ich weiß, was richtig für mich passend ist. Und Paulus sagt, damit haben sie sich endgültig lächerlich gemacht, zu Narren gemacht. Sind zu Deppen geworden oder was auch immer. Damit steigt er ein. Er steigt ein, redend über Menschen und sagt, ey, ihr, wir Menschen, wir haben doch keinen blassen Schimmer über das, was wirklich gut für uns ist. Und aus diesem heraus, dass wir entschieden haben, dass wir wissen, was gut für uns ist, benutzt er jetzt in den nächsten Versen in meiner Übersetzung dreimal dasselbe Wort. Das ist in manchen Übersetzungen sind es zwei verschiedene Begriffe, aber in der Sache sagen sie immer dasselbe, nämlich darum hat Gott sie dahingegeben. Dahingegeben. Also was ist das, wenn ich etwas dahingebe? Also wenn ich etwas dahingebe, das ist, wenn ich jetzt zum Beispiel das hier dahingebe. Ja? Also diese Tüte kann ich nicht mehr essen. Ne? Das ist schade, weil mir fehlt jetzt diese Tüte. Ne? Das ist ganz schade, ist das. Als Adam und Eva im Paradies waren, waren sie im Schutzraum Gottes mit allem, was dazugehört. Wenn man Adam und Eva vor dem Sündenfall interviewt hätte und gefragt hätte, wer seid ihr? Dann hätten sie gesagt, wir sind Adam und Eva, wir gehören zu Gott. Und guck mal, das Paradies. Ist das nicht super? Also die Frage ihrer Identität hätte sich zu diesem Zeitpunkt, also wenn man das versucht hätte mit ihnen zu problematisieren, hätten die dich komisch angeguckt. Denn sie wussten nichts von Gut und Böse. Sie waren in einem Zustand davor. So wie man das bei sehr kleinen Kindern, aber die müssen auch ziemlich klein sein, auch feststellen kann. Es gibt irgendwie kein Gut und Böse. Jetzt entscheiden sie sich im Paradies zu sagen, Gott hat zwar was gesagt, aber das ist Mist. Die Frucht sieht lecker aus. Ich will da reinbeißen. Ich werde da jetzt reinbeißen. Ich beiße da jetzt rein. Und es verändert sich etwas. Jetzt geschieht das Nächste. Gott schmeißt sie letztlich aus dem Paradies raus. Sagt, weg vom Baum des Lebens. Ich möchte nicht, dass diese Menschen, so wie sie sich jetzt entscheiden, möchte ich nicht, dass sie ewig leben. Ich möchte, dass sie irgendwann sterben. Er gibt sie dahin. Und er macht mit uns dasselbe. Er übergibt uns selbst. Er übergibt uns selbst. Wir waren bis zu diesem Zeitpunkt in Gottes Hand. Und das hört jetzt auf. Er übergibt uns selbst. Und Paulus ist an dieser Stelle sehr deutlich. Er sagt, Das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Und wohin übergibt er uns? Er übergibt uns den Begierden unseres Herzens. Ich habe das mal ein bisschen pointiert formuliert, aber diese pointierte Formulierung, die hilft wirklich. Ja? Nach Paulus ist es das Schlimmste, was uns passieren kann, wenn wir kriegen, was wir wollen. Er gibt uns dahin den Begierden unseres Herzens. Wenn Gott den Schutz von uns abzieht, wenn er das Paradies komplett von uns weghält, dann machen wir, was wir wollen. Dann haben wir vollen Zugang zu den Begierden unseres Herzens. Ungeschützt. Er gibt uns dahin den schändlichen Leidenschaften. Er gibt uns dahin unserem untauglichen Verstand. Wir sind uns selbst ausgeliefert. Unserem Herzen, unseren Leidenschaften, unserem Verstand. Wir sind uns selbst ausgeliefert. Paulus sagt, das ist doch schrecklich. Das ist doch schrecklich. Deswegen hat Gott uns dahin gegeben. Und das Spannende ist, in dieser Schau von Paulus auf das Leben von uns Menschen, sagt er, das eigentliche Problem ist, dass wir von Gott dahingegeben wurden. Und weil wir dahingegeben wurden, weil wir uns selbst ausgeliefert wurden, all dem, was in uns so abläuft, deswegen tun wir dies und das und dies und das und dies und das. Und das, was wir tun, das ist, würde Paulus sagen, gar nicht das grundsätzliche Problem. Daran kann man sehen, was in unserem Herzen drin ist. Sag mir, wie du dein Geld ausgibst, sag mir, wie du deine Zeit verbringst, sag mir und so weiter. Und ich kann dir sagen, was in deinem Herzen ist. Ganz einfach. Also man kann an dem, was wir tun, sehen, was da ist. Aber das, was da ist, was in uns ist, wer wir denn sind, in einer bestimmten Ebene der Definition, das sieht man, wenn Gott uns dahin gibt. Wenn Gott seinen Schutz von uns zieht, dass er gütige Hände darüber hat, dass nicht alles, was in unserem Herzen drin ist, so nach oben kommt. Nicht alles, was wir so an Gedanken haben, durchbricht. Wenn nicht alles, was wir so an Begierden haben, Raum bekommt. Dahingegeben. Ich überspringe mal die nächste Bibelstelle. Ich sage das jetzt gerade mal für den Beamer. Wer bin ich? So, jetzt gibt es zwei Antworten in dem, was wir in der Bibel gelesen haben, jetzt in diesen Tagen, die ich hilfreich finde. Das eine ist die Passage aus dem Römerbrief. Ich lese mal in diesem ersten Kapitel, was ich gerade genannt habe, die Verse 20 bis 22. 22 haben wir ja gerade was gehört. Weil Gott die Welt geschaffen hat, können die Menschen sein unsichtbares Wesen, seine ewige Macht und göttliche Majestät mit ihrem Verstand an seinen Schöpfungswerken wahrnehmen. Sie haben also keine Entschuldigung. Obwohl sie Gott kannten, ehrten sie ihn nicht als Gott und dankten ihm nicht. Ihre Gedanken liefen ins Leere und in ihre unverständigen Herzen wurde es finster. Sie gaben sich für besonders gescheit aus und wurden dabei zu Narren oder hier haben wir das ein bisschen anders, ne? Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Paulus fängt damit an und sagt, wer wir sind in dieser Welt, das erschließt sich eigentlich jedem Menschen, wenn er denn ehrlich ist. Wenn er denn sich nicht selbst betrügt. Wir sind hineingestellt in Gottes Schöpfung. Wir haben uns nicht selbst entworfen. Wir sind nicht aus unserem eigenen Computerprogramm gesprungen. Wir sind Gottes Schöpfung. Die Frage nach dem Wo bist du von letzter Woche hängt von der Bibel her betrachtet total eng daran zu sagen, wer bist du? Wir sind in Gottes Schöpfung. Und wenn wir das sagen können, wir sind in Gottes Schöpfung, dann ist der nächste Schritt ja ganz einfach, nämlich zu sagen, es gibt einen Gott. wenn wir dann sagen, es gibt einen Gott, dann ist es ein ganz leichter Weg und ein ganz kleiner Weg, ihm erstmal dafür zu danken, dass er das hier geschaffen hat und dass er mich geschaffen hat. Ihm als Schöpfer zu danken, das ist die Formulierung von Paulus. Das würde Paulus sagen, das ist das Natürlichste von der Welt. Einfach zu sagen, hey, dass ich bin, danke. Dankeschön. Ich habe mich nicht selbst gemacht. Ich mache mich auch nicht selbst. Ich bin Geschöpf Gottes. Und ich weiß, dass das für manche irgendwie ein ziemlich kopfmäßiger Ansatz ist. Für mich ist es das in meiner Biografie überhaupt nicht gewesen. Denn auf einmal gehe ich den Weg zurück vom Sündenfall hin zur Schöpfungsgeschichte. Ich fange an, damit umzugehen, dass Gott etwas gesagt hat, du sollst nicht von dieser Frucht essen. Ich fange an, mich von dort wegzubewegen und zu sagen, ich möchte nicht länger beurteilen, was gut und was böse ist. Ich möchte einfach nur Gottes Abbild sein in dieser Welt. Ich möchte in Gott sein. Ich möchte mich in ihm bewegen. Ich möchte in ihm sein. Ich möchte, dass sein Schutz über meinem Leben ist, dass er mich bewahrt vor meinem Herzen, vor meinen Gedanken, vor meinen Begierden. Ich möchte, dass ich in ihm mich wiederfinde. Mir soll es reichen, dass ich sein Abbild bin. Ich möchte nicht unterscheiden zwischen Gut und Böse. Und das tue ich nach dieser Passage, und das deckt sich mit vielem, was wir im Neuen Testament finden, indem ich danke, indem ich zu Gott mich umdrehe und sage, Gott, du bist mein Gott und danke dafür. Bei all dem bisschen, was ich bisher von dir erkannt habe, das bisschen, was ich erkannt habe und das, was ich in der Schöpfung sehe von deinem guten Gedanken, das reicht mir, um zu sagen, hey, das ist gut. Das ist gut, das ist mein Platz. Ich möchte das nicht mehr beurteilen. Das hat natürlich ganz viele Konsequenzen. Ich möchte jetzt nur ganz tupfen. Ja? Das hat natürlich Konsequenzen für meine Ethik. Ich möchte nicht mehr entscheiden, was gut und was böse ist. Ich möchte das Gott überlassen. Ich möchte, dass Gott in meinem Leben sortieren darf, was falsch und was richtig ist. Es hat Konsequenzen für die Art und Weise, wie ich mit meinem Denken umgehe. Nicht alles, was irgendwie am Ende einer logischen Kette irgendwie so rausgeploppt kommt aus meinem Mund, ist richtig. Ihr kennt das selber, ne? Wenn ihr, also diejenigen von euch, die Teenie-Kinder haben, die wissen, dass auch am Ende einer langen Argumentationskette manchmal Schrott da ist. Ja? Warum ist das denn in meinem Herzen anders? Nein, es ist auch in meinem Herzen nicht anders. Nicht alles, was sich mir als logisch erschließt, ist Wahrheit und hat Substanz und hat Leben und Kraft. Für mich ist das eine ganz wichtige Geschichte gewesen. Ich bin damit groß geworden, dass man mir die ganze Zeit gesagt hat, ne, gebrauch deinen Verstand und schärfer denken und ne, was man im Kopf hat, das kann dir keiner nehmen und dieser ganze, ne, dieses Huldigen eines brillanten Verstandes. Und mein Christwerden war auch ein Stück weit zu sagen, es gibt einen Verstand, der ist allemal brillanter als meiner, er hat diese Welt geschaffen. Ich bin nur sein Abbild. Das ist schon eine ganze Menge, aber ich bin nur sein Abbild. Ich bin eine Spiegelung seines Wesens, aber nicht mehr. Und wenn ich versuche, mehr zu sein als das, werde ich weniger. Ich werde zu einem Menschen, der ich eigentlich nicht sein will. Einem Menschen, der hilflos ausgeliefert ist, seinen Gefühlen, seinem Verstand, seinen Begierden, seinen Leidenschaften. Und das will ich nicht. Das will ich nicht. Ich möchte bei Gott sein. Das ist ein Teil der Antwort, die die Bibel uns gibt zum Thema, wer bin ich? Ein Teil, in den sie uns versucht reinzuziehen und zu sagen, ich weiß, das klingt irgendwie komisch, aber ich fordere dich auf, ich Gott fordere dich auf, eine bestimmte Autonomie, die du dir erworben hast, fallen zu lassen. Eine bestimmte Urteilskraft, die du meinst zu besitzen, fallen zu lassen. Autonomie ist ein Wort, als ein Fremdwort, das so sich reingedeutscht hat. Autonomos heißt sich selbst Gesetz sein. Ich möchte nicht mehr mir selber Gesetz sein, sondern ich möchte anerkennen, dass Gott der Gesetzgeber der Gesetzmäßigkeiten dieser Welt ist. Dieser Welt und jeder zukünftigen. Ich möchte diese Autonomie nicht. Eine Antwort. Und noch eine zweite Antwort. In den letzten Tagen haben wir auch Matthäus-Evangelium gelesen. Eine der, finde ich, berührendsten Passagen, die es in der Bibel gibt. Ich muss euch erst die Situation erklären. Die allermeisten von uns kennen die Weihnachtsgeschichte in irgendeiner Form. Ja, also irgendwann kommt der Engel zu Maria, sagt, du wirst schwanger werden, das ist irgendwie der Erlöser der Welt. Und dann passiert irgendwie alles Mögliche mit Königen und Hirten und Sternen und noch ein Engel und Traum, Ägypten wieder zurück und so, ne, zack. Also das ist irgendwie so diese Kindheitsgeschichte ist irgendwie so, wow, ne, so. Und ich vermute doch, dass Maria, da heißt es, sie bewahrte alle Worte in ihrem Herzen, ich vermute doch, dass Maria das auch irgendwann mal Jesus gesagt hat. Also ich gehe davon aus. Übrigens, da mit deiner Geburt, das war ein bisschen anders. Ja, also ich denke, dass es da irgendwie Gespräche gegeben hat. Also, es ist ja auch irgendwann in die Evangelien gekommen. Also, irgendwer hat mal gehört, wie das alles gelaufen ist. Jetzt wird Jesus 30 Jahre alt. Die ganze Zeit als Zimmermann gearbeitet. Hat das Alte Testament auswendig gelernt, was man so gemacht hat, wenn man als Junge irgendwie mit Gott unterwegs war und so weiter. Ne? Also so die ganz üblichen Geschichten, was man so getan hat. Wird 30 Jahre alt. Und es kommt der Tag, an dem Gott sagt, lass es uns beginnen. Das, was ich damals gesagt habe, vor 30 Jahren. Der Retter der Welt, der Heiland, der für die und so weiter und so fort. Ne? Freut euch Welt. Dein Heiland kommt und so weiter. Ihr habt diese ganzen Weihnachtslieder, kriegt ihr ungefähr hin. Ne? Was ist das, was ich als Gott im Himmel, als der Herr der Welt, was möchte ich meinem Sohn, was möchte ich dem sagen, als Start für seine Diensttätigkeit. Was sage ich ihm nach 30 Jahren? Seit 30 Jahren hat Gott nicht geredet. Also nicht so hörbar, nicht so unmissverständlich, nicht, sondern er ist einfach als jüdischer Junge groß geworden. In dem Verständnis, dass Gott sein Vater ist und dass alles irgendwie gut ist und irgendwie und dass er irgendwie eine besondere Rolle in Gottes Plan hat. Und wenn man die Bibel liest, Jesus erklärt das später mal den Emmaus-Jüngern, da sagt er, in der ganzen Bibel ist doch geschrieben, was mit mir passieren musste und so. Aber so ganz deutlich ist das noch nicht. Viel, viel später kann man in der Bibel lesen, dass es einen Moment gibt, wo Jesus, also es ist jetzt nur so eine Klammerbemerkung, gibt es einen Moment, wo Jesus Elia begegnet und Mose und die erklären ihm alles über seinen Ausgang in Jerusalem. Also Jesus wusste in etwa, worum es geht, aber nicht so wirklich genau. Und das ist irgendwie immer mehr geworden. Die Bibel sagt, Jesus nahm zu an Gnade und Weisheit vor Gott und den Menschen. Also der wird ja noch nicht als Fünfjähriger irgendwie da seine Duplos aufeinander gestapelt haben und gesagt haben, übrigens ne, mit 33 Kreuz Jerusalem, ne, ihr wisst. Ne, so. Nein, das ist ihm mit der Zeit, hat er mehr und mehr begriffen, was sein Platz ist in dem, was Gott will. Er hat mehr und mehr begriffen, was seine Identität ist. Wer er eigentlich ist und was das heißt. Also was sagt Gott nach 30 Jahren, Anführungsstrichen, Schweigen? Ne, weil das letzte Mal, dass Gott so richtig geredet hat in die ganze Situation, das war in den Wochen um Jesu Geburt herum. Da gibt es so tolle Geschichten, die in der Familie kursieren. Aber das ist Jesus, ja, der ist besonders. Wisst ihr noch damals und so, ne? Aber seit 30 Jahren nichts. Also was würdest du gerne als Gott dem Heiland der Welt sagen, damit er weiß, wer er ist und dass er der Heiland der Welt ist. Was würdest du ihm gerne sagen? Ich habe das gelesen, wenn ihr die Bibel gelesen habt, die letzten Tage entlang unserer Bibellese. In Matthäus Kapitel 3 ist von der Taufe Jesu die Rede. Sobald Jesus getauft war, stieg er aus dem Wasser. Da öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Also er sah nicht eine Taube, sondern den Geist Gottes. Und eine Stimme aus dem Himmel sagte, dies ist mein Sohn. Ihm gilt meine Liebe. Ihn habe ich erwählt. Gott fängt damit an, Jesus zu sagen, ich sag dir, wer du bist. Und was sage ich als erstes? Du bist mein Kind. Und ich liebe dich. Wenn du wissen willst, wer du bist, dann musst du irgendwann diese Worte hören. Aus Gottes Mund. Vielleicht nicht so hörbar wie an dieser Stelle. Vielleicht einfach beim ganz schlichten Bibellesen. Vielleicht, weil du in so einer Predigt wie dieser hier sitzt oder an anderer Stelle mal was hörst. Aber irgendwann muss es mal so ein Scheppern geben in deinem Herzen. Weil wenn du das beginnst zu begreifen, dass es die Chance gibt, Gottes geliebtes Kind zu sein, dann behaupte ich, ändert das alles. Dann ändert das alles. Auf einmal bin ich nicht nur das Produkt der Geschichte meiner Familie oder hier groß geworden. Auf einmal kommt da etwas rein, was mich auf einen völlig anderen Boden stellt. Ich habe das gerade beschrieben mit dieser Römerbriefstelle. Das ist vielleicht eher so eine Kopfgeschichte und ich habe die in meiner Biografie sehr gebraucht. Aber es braucht genauso diese Herzebene. Es braucht dieses Wissen, dass ich weiß, ich bin Gottes Kind. Und wenn du das weißt, dann gehst du anders durchs Leben. Dann bist du nicht mehr der wandelnde Schuhdreckabstreifer. Dann bist du aber auch nicht mehr der wandelnde Egomane. Wenn du das weißt, dass du Gottes Kind bist, dann macht dich das wirklich frei. Und es macht dich davon frei, alles wollen zu wollen, was denn so im Herzen ist und jedem Gedanken nachzugehen und jeder Begierde nachzuspüren. Weil du angekommen bist. Weil du bei Gott angekommen bist. Weil du einfach da bist, wo du hingehörst. Wo du von Anfang an von Gott her hineingeschöpft wurdest. Das, was der dich gewollt hat, von Anfang an wollte, nämlich, dass du als sein Kind lebst. In Zeit und Ewigkeit und noch viel länger. Wer bist du? Du bist Gottes geliebtes Kind, wenn du das denn willst. Du bist frei. Frei werden, das ist auf der einen Seite ein Zuspruch und auf der anderen Seite ein Prozess von deinen schändlichen Begierden, von den nichtigen Überlegungen deines Herzens, untauglichem Verstand, von den Begierden des Herzens, schändliche Leidenschaften. Frei. Frei. Und für manche von uns, wenn das dir noch nicht reicht als sich ausstrecken oder so, für manche von uns mag das nochmal ein zusätzlicher Kick sein. Für mich war es das, du kannst für deine Kinder der sein, der du willst. Das ist der Hammer. Frei. Ich bete mit uns. zu Hause bei dir, Vater, dass das ist unsere Freude und unser Leben. Und ich will dich umarmen und hineinschaufeln in mein Leben. Ich will dich aufnehmen und will dir sagen, fühl du dich wohl in mir, Gott. Und hör nicht auf, mir immer wieder und wieder und wieder neu zu sagen, dass ich dein Kind bin. Ich will nicht mehr als das und ich will nicht weniger als das. Und ich möchte dich für jeden jetzt hier bitten, dass du jedem in seiner ganz speziellen Biografie, in seinen ganz eigenen Sätzen, die so hochploppen, wenn wir sagen, wer wir sind, oder die wir nicht sagen, weil wir sie nicht aussprechen mögen, in all dem möchte ich dich bitten, dass wir das hören, dass wir deine Kinder sind. Geliebt. Komm, Geist Gottes, und rede du. Sortier die Bilder unserer Vergangenheit. Sortier unsere Selbstbildnisse. Wir wollen dir neu sagen, oder vielleicht auch das erste Mal sagen, wer wir sind, das wollen wir von dir hören. Nichts und niemand und auch nicht wir selber wollen uns das Recht rausnehmen oder das Recht gewähren, uns zu definieren. Du bist Gott, wir sind es nicht. Du bist Gott und wir sind dein geliebtes Gegenüber. Danke dafür. Amen.